Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Wie entstand denn überhaupt damals die Idee zu Steff?
Da muss man ein ganzes Stück zurückgehen ins vorige Jahrhundert. Denn am 21.06.1991 war die Entscheidung Bonn-Berlin im Bundestag, die mit einer knappen Stimmenmehrheit damals, wie wir anschließend wussten, durch die PDS-Stimmen für Berlin den Ausschlag gegeben. Und für uns, die wir Gastronomie in Bonn seit 20 und 30 Jahren machten, nämlich mein Partner Friedel Rautzburg und mich, war es klar, wir bleiben aber in Bonn. Das war unsere Heimat. Der Rheinländer fühlt sich eigentlich am wohlsten, wenn er zu Hause ist. Und insofern hat das dann noch fast 6 Jahre gedauert, nämlich bis Anfang 97, wo unsere Gäste uns unter Druck gesetzt haben und gesagt haben, also, wir haben euch jetzt an allen euren Kneipen und Theken finanziert die letzten 20, 30 Jahre. Wir erwarten von euch, dass ihr uns eine Kneipe in Berlin macht. Denn wir müssen zum Arbeiten nach Berlin und dann hat das so einen Druck aufgebaut, dass wir gesagt haben, okay, gehen wir mal gucken. Und so ist die Geschichte entstanden, dass wir eine rheinische Kneipe in Berlin machen wollten. Wir wussten natürlich aus Bonn, aus dieser Zeit, wo wir sehr unterschiedliche gastronomische Betriebe in Bonn hatten, was es heißt, politikbegleitende Gastronomie zu machen. Das heißt, wo die Politiker, die Journalisten sich treffen, die Leute aus den Verbänden, nicht irgendwo im Büro, wo es ein bisschen zu staubtrocken ist, sondern eben an der Theke ein bisschen unverbindlicherer Rahmen und aber doch ein großer Kommunikationswert, wo Informationen ausgetauscht wurden. Und dann war die Standortfrage wichtig. Da wussten wir natürlich auch, das muss nah am Geschehen sein, das muss nah am Bundespresseamt sein, das muss nah am Abgeordnetenhaus sein. Auf der Suche haben wir einfach mal einen Kreis geschlagen, 1 Kilometer um den Reichstag und haben gesucht.
Und wer sucht, der findet.
Wer sucht, der findet. Und der Standort hat sich ja im Laufe der letzten 11 Jahre eben auch als genau der Standort erwiesen, der erstens historisch direkt am Bahnhof Friedrichstraße, Tränenpalast, alles was dazugehört, kulturhistorisch mit den ganzen Theatern drumherum, als genau der wichtige Standort und richtige Standort für ein politisches Lokal da gezeigt hat. Und dann ging es um die Namensfindung. Wie muss eine Kneipe heißen in diesem neuen Berlin? Und da gab es ein großes Brainstorming mit all diesen Journalisten, die uns gezwungen haben, nach Berlin zu ziehen und mit viel Kölsch und Wein. Und es gab, ich erinnere mich an mindestens 100 Vorschläge, die teilweise witzig, teilweise ernst dieses Bonn-Berlin-Geschehen dokumentierten in der Namensgebung. Also so Sachen wie, ich erinnere mich noch an Hertha Poppelsdorf zum Beispiel oder Rheingold oder Rheinpreußen. Also so Verbindungen und dann irgendwann mal kam der Vorschlag ständige Vertretung und das war genau diese Verbindung zwischen Politik, zwischen der Vertretung des Rheinlands in Berlin, also viele Wortspiele, die möglich waren und ein echter politischer Titel, der dann eben auch für uns das Konzept ergeben hat und dann ging es ans Bildersuchen, ans Bilder kaufen, an die Dokumentation, die an den Wänden ist, weil es einfach eine Kombination ist von Essen, Trinken und aber doch der museale Charakter, weil mittlerweile, wenn wir uns umgucken in der Bundesrepublik, gibt es außer dem Haus der Geschichte in Bonn keine Dokumentation über diese wichtigen 50 Jahre Bonn, Regierungssitz Bonn. Mhm. Das ist alles mit dem Regierungsumzug und Beschluss vergessen. Und das Konzept musste gefüllt werden, neben den Bildern. Gastronomisch musste es Kölsch sein. Also der Rheinländer ist, sagen wir mal, der Rheinländer würde sagen, ich bin genetisch abhängig vom Kölsch. Ne?
Es sei denn, es handelt sich um Düsseldorfer.
Ja, gut. Aber ist auch ein obergäriges, also der Düsseldorfer trinkt dann zur Not im Ausland, also im rheinischen Ausland auch Kölsch. Mhm. Das, und dann gibt es halt so diese typischen Gerichte vom rheinischen Sauerbraten über Himmel und Äd, gebratene Blutwurst mit Kartoffelpüree und Apfelkompott. Das sind alles so Dinge, die dazugehören und den halben Hahn und Kölsch-Kaviar.
Und der halbe Hahn, der hat, um das nochmal uns Berlinern klarzumachen, überhaupt nichts mit einem Hahn oder einem Hähnchen zu tun.
Ne, die Berliner sind immer, oder die nicht das Rheinland kennen, sind immer erstaunt, dass ein halber Hahn 2,50 Euro kostet und es ist einfach nur ein Stück Käse und ein Brötchen und Zwiebeln und Senf. Aus dieser Historie heraus, dass die armen Bauern eben im Rheinland, im Vorgebirge kein Geld hatten, aber dann gesagt haben, halber Hahn hört sich gut an, und das war dann das Käsebrötchen. Bis hin dann zu dem dritten Bein, also neben der Politik, neben der Gastronomie, hat ja jeder Landstrich in Deutschland seine Kultur, mal mehr, mal weniger. Und die Kultur im Rheinland ist natürlich in erster Linie Karneval, ganz klar. Neben der Jahrhunderte und Jahrtausende alten Geschichte am Rhein und eigentlich ein Zentrum von sehr unterschiedlichen Kulturen, die es so in dieser konzentrierten Form nirgendwo in Deutschland gibt.
Bleiben wir mal noch bei der Steff selber. Das ist ja wirklich, kann man sagen, sowohl eine politische als auch eine gastronomische Botschaft,
die wir da aus dem Rheinland mitgebracht haben. Ja, ganz klar. Das ist die politische Botschaft ist klar. Das ist diese Dokumentation, der museale Charakter und die Plattform für Politik und Bürger sich und Journalisten sich dort zu treffen. Und auf der anderen Seite ist es etwas ganz stark Emotionales, was der Rheinländer, der sich sehr mit seiner Heimat identifiziert und das auch formulieren kann. Auch das, das geht einmal ganz stark über ein sehr umfangreiches Liedgut, wo der Rheinländer mit Sicherheit die Ausnahme ist, wenn ich den Rest von Deutschland angucke, in keiner Gegend so ist, und der gerne singt, der einfach gerne singt und ein Riesenrepertoire an rheinischen Liedern, die teilweise zum Feiern sind, also im Rahmen des Karnevals, die aber auch eine starke emotionale Identifikation mit seinem Viertel, also das berühmte Lied In unserem Veedel, ist einfach
Kult.
Kult, und das geht ans Herz. Mhm. Und das ist etwas, was schon sehr stark so eine Identifikation auch ist. Und der Rheinländer ist da, der ist gerne zu Hause, also der ist gerne in seinem Landstrich, der ist sehr kommunikativ. Ich denke, man wird es sonst nirgendwo finden, wo zwei Leute an der Theke stehen, jeder für sich. Man kennt sich nicht, aber das zweite Kölsch gibt man dem Nachbarn aus. Das kommt auch automatisch wieder zurück. Man unterhält sich eine Stunde und geht wieder auseinander und sagt, das war toll. Also ich habe mich gut mit dem unterhalten. Mhm. Den werde ich wahrscheinlich nie wiedersehen. Ist auch nicht schlimm. Mhm. Also ich muss da jetzt nicht lange Freundschaft aufbauen. Es ist aber so, dass der Moment dieses rheinischen Gefühls, dieses Geistes, also in Anlehnung an das
Rheinische Grundgesetz.
An das Rheinische Grundgesetz. Also sagen wir mal, wir sind Kölle. Das ist einfach, das würde ein Berliner nie sagen.
Wie die Höhner ja so richtig singen, ne? Wo genau. Wir sind, ist Kölle.
Wo wir sind, ist Kölle. Ja. Ne? Das kommt darüber. Das Ganze ist eingebettet, sagen wir mal, man könnte das vielleicht ausdrücken, oder wir drücken es gerne aus. Man könnte sagen, es gibt den rheinischen Buddhismus.
Aha. Ja. Das noch nie gehört, aber
doch,
schön,
das ja. Ist also, wenn man sich das Rheinische Grundgesetz, sehr stark ist das geprägt worden durch unseren Freund und großen Kabarettisten Konrad Beikircher, der dem Rheinländer sehr auf den Mund gesehen hat als Südtiroler und sehr spitzfindig ja den Rheinländer analysiert in seinen Vorträgen. Und wenn Sie in Köln am Flughafen landen, dann ist in der Eingangshalle stehen die 10 Paragraphen des Rheinischen Grundgesetzes an der Wand, auch auf Japanisch. Wir haben in der ständigen Vertretung, haben wir eben mal versucht, auch diese 12 Artikel sind es eigentlich insgesamt, kommen immer wieder mal welche dazu, weil für alle Lebenslagen kann man sie nicht benutzen, also muss man vielleicht das eine oder andere mal ergänzen.
Aber meistens, also die passen schon fast immer.
Die passen fast immer, die meisten sind mittlerweile überall bekannt, also et is wie et is, et küt wie et küt und es ist immer noch Jotiangen, das kennt man fast bundesweit mittlerweile. Aber es gibt einfach so Sachen, die kenne man nicht, bruche man nicht, fort damit. Ja, was soll ich mich damit beschäftigen, mit dem einen oder anderen, interessiert mich nicht. Ich mache einfach, was mir Spaß macht. Und damit auch nicht nur die Nicht-Rheinländer verstehen, haben wir es zum Beispiel jetzt auch mal in Englisch übersetzt, damit auch die ausländischen Gäste wissen, was das Rheinische Grundgesetz ist. Also könnte man, sagen wir mal, et kütt wird kütt, don't worry about the future. Mhm. Ja, es hätte noch immer gut gegangen, everything's gonna be alright.
Und wenn das, wir schon leben müssen, dann wenigstens gut.
Dann wenigstens gut. Das ist so, sagen wir mal, unser Wahlspruch für die Steff geworden. Steff als Abkürzung ist vielleicht noch interessant, weil in den Behörden, in den Bundesbehörden, also sagen wir mal BMI, Bundesministerium des Inneren, es gibt ja für jede Institution eine Abkürzung. Und die Mitarbeiter, die früher in der Hannoverschen Straße, in der echten bis zur Wende ja wichtigen Institution der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR gearbeitet haben, die haben eben zu ihrer Behörde Steff gesagt, STEV und V groß, weil das die Abkürzung ständige Vertretung war. Und das ist ein Begriff geworden, viele Leute wissen gar nicht, wie man es schreibt, aber die Steff ist einfach sehr etabliert.
Ist eine Institution.
Ist einfach eine Institution und mittlerweile gibt es 5 Standorte in Deutschland.
Also auch unter dem Motto, wo wir sind, ist Kölle. Das heißt also, dann ging es nach Hamburg.
Und dann ging es nach Hamburg, dann ging es nach Hannover.
Aber erstmal Hamburg. Da haben Sie sich wahrscheinlich gesagt, wenn es in dem coolen Hamburg gut klappt, dann geht es überall, oder?
Also wir sind nie, oder als wir angefangen haben, wir haben geöffnet seit September, im September 97, da war das ja eigentlich nur unter der Überschrift, wir gehen von Bonn nach Berlin. Und unter dieser, im Rahmen des gesamten Regierungsumzugs und. Ne? Ein Stück Heimat war das für viele Berliner. Heute haben wir einen Großteil Berliner Stammgäste und zusätzlich einen Großteil Touristen, viele Italiener, viele Spanier, viele Franzosen.
Multikulturell.
Multikulturell, einfach mit dem Aspekt auch eben dieser politischen Fotos und aber auch gut bürgerliche deutsche Küche, was ja für einen Italiener, der isst ja, will ja in Deutschland kein Spaghetti essen, sondern
Eisbein,
Haxe, Sauerkraut, Bratkartoffel, das ist so das Standardprogramm für die Touristen. Und dann war es natürlich interessant zu beobachten, dass also dieser rheinische Geist und die politische Dokumentation sowieso auch an anderen Standorten funktioniert. Erstens das und zweitens, dass sie auch ohne uns beide als Personen funktioniert. Also hier in Berlin ist natürlich die ständige Vertretung schon sehr personenbezogen durch die beiden Inhaber, die hier dann auch irgendwann mal hingezogen sind und hier den neuen eigenen Lebensmittelpunkt gefunden haben.
Notgedrungen.
Aber es funktioniert eben auch das Konzept, was eben das Konzept unter der Überschrift politikbegleitende Gastronomie funktioniert eben woanders auch, weil einfach die Gäste in vielen Lokalen, in denen man auf leere Wände starrt, bringt hier immer eine Kommunikationsmöglichkeit, indem man über die Bilder spricht, also auch mit Fremden. Und da sind wir wieder bei dieser rheinischen Möglichkeit, große Tische miteinander reden, wieder auseinandergehen und einen schönen Abend gehabt zu haben. Ging auch eben dann in dem kalten Hamburg. Wobei man sagen muss, neben den Schwaben sind die Rheinländer die Bevölkerungsgruppe in Deutschland, die am weitesten verstreut ist in Deutschland. Also es gibt mit Sicherheit keine größere Stadt, wo nicht eine große Gruppe Rheinländer lebt. Mhm. Und von daher, vielleicht es ist auch so eine Mentalitätsfrage. Ich denke mal, viele Schwaben laufen vor der Kehrwoche weg und der Rheinländer, der ist immer ein Multikulti-Mensch gewesen, ob das die Franzosen oder die Römer oder die Hunden waren, da ist immer einer durchgezogen und das steckt vielleicht in den Genen der Rheinländer.
Man redet miteinander, man singt miteinander und damit sind wir beim Karneval. Wir sind jetzt mitten im Karneval. Am Donnerstag ging es los, natürlich mit der Weiberfasnacht.
Genau.
Dann wurde weiter gefeiert, durchgefeiert bis heute mit dem Zug. Aber bevor es soweit kam, auch da waren ja die Anfänge relativ schwer, als sie nach Berlin kamen.
Die waren schwer, weil, sagen wir mal, das rheinische Kulturgut den Berlinern nicht so bekannt war. Das war weit weg. Das war, wollte man auch nicht unbedingt haben, obwohl in dieser doch sehr großen Multikulti-Stadt alles möglich ist. Und wir haben als ständige Vertretung gleich 97 angefangen, den rheinischen Kneipenkarneval zu veranstalten. Das heißt, Möbel raus, kostümierte Leute, rheinische Karnevalsmusik, der Kneipenkarneval, so wie er in Köln in jeder Kneipe ist. Da waren erst nur die Rheinländer und die Berliner standen an der Scheibe und guckten rein wie im Zoo,
wie im Zoo
und dachten sich, jetzt sind sie also völlig durchgedreht da. hopsten da nach Musik rum, die man in Berlin nicht kannte. Es wurde mitgesungen und gefeiert und das hat sich dann ganz schnell weiterentwickelt. Es wurden immer mehr Leute und es kamen immer mehr Berliner auch dazu. Die sagten, was ist denn das und ist ja interessant. Und wobei an dem Karnevalswochenende immer noch viele Rheinländer nach Bonn oder nach Köln zurückgefahren sind, weil sie sagten, das kann man hier nicht aushalten, da fehlt noch vieles und
hat sich mittlerweile aber auch geändert.
Hat sich mittlerweile geändert. Das ist dann so gelaufen, dass wir parallel dazu oder dass ich 99 angesprochen wurde, plötzlich von jemand, der ein Präsident eines Karnevalsvereins war, was mich sehr erstaunt hat, weil ich dachte, hier gibt es sowas nicht. Stellte sich eben raus, dass es hier zwar über 20 Vereine schon mit einer langen Tradition gab, sowohl in Ost- als auch in West-Berlin. Karneval in der DDR war sehr verbreitet.
Also ich kann mich erinnern, auch in West-Berlin als Kind haben wir immer noch Fasching. Bei uns hieß das Fasching, ja. Hat sich Fasching gefeiert.
Aber es gab eben 1958 den letzten Karnevalszug auf dem Kuhdamm, der dokumentiert ist. Da gibt es Fotos mit ein paar hunderttausend Leuten. Ja, wie die Jungfrau zum Kind wurde ich 99, 2000 plötzlich der Karnevalsprinz von Berlin, gewählt von den Vereinen. Im Jahr drauf habe ich gesagt, jetzt machen wir noch einen Karnevalszug. Und das war ein Aufschrei durch die Stadt, weil das ging ja nun überhaupt nicht. Und habe dann eben ein paar Mitstreiter zusammengesucht, vor allen Dingen aus diesen Karnevalsvereinen. Und heute hatten wir 60 Festwagen und Gruppen und wie in den letzten Jahren auch 1 Million Zuschauer. Ein wunderbares Familienfest in den letzten 3 Jahren jetzt hier um den Kudamm und Breitscheidplatz, vorher unter den Linden. Das Kölsch macht auch, weil es ein obergäriges Bier ist, im Verhältnis zum Pilz, im Pilz ist sehr viel mehr Kohlensäure, der Alkoholgehalt ist dasselbe, aber das Kölsch steigt nicht so in den Kopf und man verträgt es besser.
Das ist eine Frage der Menge natürlich.
Es läuft auch gut durch, ja. Das spült die Nieren.
Und dann natürlich das berühmte Einsingen.
Also es hat sich so in Berlin, sagen wir mal, neben dem traditionellen Vereinskarneval, die Sitzungen veranstalten. Parallel dazu gibt es eben den rheinischen Aspekt, der eher die Karnevalspartys feiert. Dann gibt es eine Gruppe in Köln, Los Mo Singe, also Lasst uns singen. Jedes Jahr aus den 100 neuen Karnevalsliedern, die eingeschickt komponiert werden, die 20 raussucht, wo man den Eindruck hat, das sind tolle Lieder und die üben wir jetzt singen. Und innerhalb der letzten Jahre hat sich das so entwickelt, dass dieser Verein, der das veranstaltet, Los Mo Singe, dass die in diesem Jahr in 32 oder 34 Kneipen in Köln eine Veranstaltung gemacht haben und zwischendurch ein Wochenende Berlin. Das heißt, die Lieder werden eingespielt, es gibt Texthefte und man singt. Man singt diese neuen Lieder und anschließend gibt es eine Abstimmung und die 6 Besten werden dann rausgesucht und da findet dann die Abstimmung statt. Witzigerweise ist die Abstimmung in Berlin immer etwas anders als in Köln.
Ach, inwiefern?
Also hier in Berlin hatten wir dieses Jahr zum Beispiel ein Lied von den Höhnern. Und die Höhner sind so bekannt in Köln, dass die Lieder von den Höhnern nie unter den ersten 6 sind bei dieser Aktion Lass mal singen. Sondern andere, die hochkommen, die qualitativ auch gut sind, also die aber vielleicht keiner kennt, aber wo dem Rheinländer das Herz aufgeht. Ja, das, was ich vorhin sagte mit der Identifikation mit dem Viertel und mit den Nachbarn und den Freunden und
Trinkt euch inne mit,
stell die Schnitte so an.
Jetzt sind wir mitten im Karneval. Am Donnerstag gab's natürlich schon eine Riesenparty. Heute der große Umzug. Und jetzt wird weitergefeiert.
Und jetzt wird weitergefeiert, denn seit einigen Jahren veranstalten wir als Zugveranstalter, als Karnevalzugveranstalter, dann anschließend die große Party für alle, die mitgezogen sind, für alle, die dazukommen wollen. Und dort ist also riesen Karnevalsstimmung und es wird getanzt und Karnevalsmusik gespielt. Und so nach dem Zug draußen in der Kälte und so ist es einfach schön, wenn man dann ein bisschen ins Schwitzen kommt.
Und damit ist nicht genug, denn morgen Rosenmontag wird natürlich auch nochmal weiter gefeiert.
Morgen Rosenmontag gibt es dann wieder eine Karnevalsparty der ständigen Vertretung, wie im letzten Jahr auch schon in einem Club Und da gibt es auch noch Karten an der Abendkasse, weil am nächsten Tag ist es vorbei. Und dann kann man erst wieder am 11.11. feiern, mhm. Eintritt 10 Euro. Und wenn ich das so mir angucke, diese ganze Karnevalsgeschichte hier in Berlin, die so in den letzten 10 Jahren sich entwickelt hat und diesen rheinischen Geist, der sich verbunden hat eigentlich mit diesen traditionellen Karnevalisten der Vereine, dann, also wenn ich mir überlege, dass in 97, 98 es so versprengte Rheinländer gab, die auch hier in der Stadt nicht so souverän mit einem Kostüm durch die Straßen gingen und ich heute Berliner erlebe, die als Cowboy, Clown oder Indianer mit der U-Bahn oder der S-Bahn fahren, dann meine ich, dann ist der Karneval schon ein ganzes Stück angekommen. Aber es braucht immer irgendeinen Pionier, der es macht.
Harald Grunert, schön, dass Sie hier waren. Berlin, Herr Jo und Quelle Alle ab.
Vielen Dank.